was man halt einfach wirklich ausführlich mit den Patientinnen besprechen muss, wo es eine eigentlich kommunikative Expertise und braucht, dass man ja eben auch durch eine antimikrobielle Therapie, also ein Antibiotikum, oft dann ans Krankenhaus gefesselt wird, weil man eben manchmal die Sachen nur über die Vene verabreichen kann, also dass man das nur über einen venösen Zugang verabreichen kann, dass man das oft teilweise dreimal am Tag verabreichen muss, ein Antibiotikum, und deshalb eigentlich nur sinnvoll im Krankenhaus gehandhabt werden kann.
Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliative Care in Österreich. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin, und neben mir sitzt Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Hallo Lea.
Hallo Eva. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber wir teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu sprechen.
Und heute sprechen wir über Infektionen. Das ist natürlich ein riesengroßes Thema, wenn man sich die Medizingeschichte alleine schon anschaut. Aber es wird unterschiedlichst gehandhabt, und dabei sprechen wir jetzt nicht über die aktuellen Leitlinien, welches Antibiotikum man wann geben sollte, sondern eher, wie man zur Entscheidungsfindung gelangt, ob etwas behandelt werden soll oder nicht.
Genau, und wir haben die Folge ja irgendwie Infektionen am Lebensende genannt, und da fängt es ja schon einmal wieder an, dass wir schon wieder übers Lebensende sprechen und wieder nicht wissen, wann ist eigentlich das Lebensende und wie ist das jetzt eigentlich definiert, und ist das die letzte Lungenentzündung, ist das eine Lungenentzündung, und woher wissen wir das jetzt in einer Akutsituation? Oder wir haben ja als gut geschulte Internistinnen gelernt, dass wenn eine schwere Infektion vorliegt, sollte man in den ersten 24 Stunden möglichst rasch und in den ersten 24 Stunden intravenös ein Antibiotikum starten, um möglichst gute Erfolge zu erzielen. Und deshalb muss man ja hier eigentlich oft schon schnell entscheiden. Und deshalb ist es oft gar nicht so leicht, diese komplexen Entscheidungen zu treffen.
Und im Zweifelsfall wird mehr gemacht als weniger, das muss man auch sagen. Also weil es immer eher einfacher ist, was zu beginnen, als was nicht zu beginnen. Das ist auch so ein bisschen Hausbrauchen, was ich sehr oft sehe, ist CRP, C-reaktives Protein, das ist ein Entzündungswert im Blut. Wenn das hoch ist, das dann einfach mal behandelt wird. Und ja, da habe ich immer gelernt, ein guter Internist behandelt kein CRP, sondern man braucht eine entsprechende Diagnostik. Also man muss schauen, liegt ein Harnwegsinfekt vor, liegt eine Lungenentzündung vor oder sonst eine Infektion. Also wieder auch hier Diagnostik vor therapeutischer Konsequenz. Aber im Alltag, glaube ich, wird das nicht immer so straightforward so gemacht.
Das stimmt. Und es ist halt auch so, dass Infektionen ein sehr häufiger Grund für das Aufsuchen einer Arztpraxis oder eines Krankenhauses sind und dann auch eben ein sehr häufiger Grund für die stationäre Aufnahme, weil es halt im Rahmen einer Infektion dazu kommt, dass der Allgemeinzustand sich verschlechtert, dass man sich unwohl fühlt, dass man sich schlecht fühlt, dass Symptome, die man vielleicht vorher schon hatte, sich verstärken können. Und deshalb ist eigentlich, weiß ich nicht, da gibt es sicher auch Zahlen, aber viele Leute, die stationär aufgenommen sind, sind wegen einer Infektion aufgenommen.
Genau, da kommen deswegen ins Krankenhaus. Jetzt haben wir auch wieder eine große virale Infektionswelle hinter uns, also Pandemie und jetzt auch wieder Influenza, Grippewelle. Mhm. Dann gibt es aber die sogenannten bakteriellen Superinfektionen, also wenn das Immunsystem geschwächt ist, dass sich manchmal auf einen viralen Infekt noch ein bakterieller Infekt draufsetzt. Ja, das ist in der letzten Zeit, glaube ich, sehr dominant in den Medien. Und früher war es ja oft so, dass die Menschen gar nicht gewusst haben, dass man virale Erkrankungen jetzt nicht mit einem Antibiotikum behandelt und wiederum bakterielle Infektionen nicht mit einem antiviralen Medikament. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt seit der Pandemie dann doch klarer wurde.
Ja, ist die Frage, ob vieles klarer oder unklarer wurde.
Vielleicht ja, mixed feelings.
Wir haben auf jeden Fall, also es gibt da ein paar Zahlen, dass rund 42% der Patientinnen mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung in den letzten Lebensphase oder in der letzten Lebensphase eine Infektion entwickeln. oder für, weiß ich nicht, Patientinnen mit einer COPD, also einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, ist das wahrscheinlich auch schon was man kennt, wenn es Richtung Lebensende geht, dass man immer wieder mit so einer Exazerbation, also einem Ausbruch dieser Erkrankung und einer bakteriellen Infektion ins Krankenhaus stationär aufgenommen werden muss.
Und das Krankenhaus selber ist auch wieder ein Risikofaktor, dass man da wieder etwas aufschnappt. Es gibt ja auch diese berühmten Krankenhauskeime und es gibt ja diese große Angst, dass irgendwann die antimikrobiellen Therapien, also das, was wir klassischerweise als Antibiotikum kennen, nicht mehr helfen, ist ja teilweise auch schon der Fall. Das ist sicher für die Zukunft ein Riesenthema und deswegen sollte man auch zurückhaltend sein mit der Gabe, weil sonst sogenannte Resistenzen gebildet werden, weil diese sowohl Bakterien als auch Viren sind ja ganz schön schlau. Und was mir ganz wichtig ist, wenn man überlegt, um 1900 lag die Kindersterblichkeit in Deutschland noch bei 20%. Und als Beispiel möchte ich sagen, den Gustav Mahler, der hat gelebt von 1860 bis 1911 und er hatte 11 Geschwister, von denen sind 6 im Kindesalter gestorben und 3 seiner Kinder sind dann an den Folgen von Scharlach oder Diphtherie gestorben. Also da sind wir jetzt schon sehr, sehr privilegiert, aber ich glaube, so Anfang des 20. Jahrhunderts war das ganz normal, wenn man Kinder hatte, früher sowieso, dass einfach ein paar davon gestorben sind. Da gibt es ja viele, viele historische Beispiele.
Genau, und bei den Kindern ist ja auch so, dass das Immunsystem noch nicht so ganz entwickelt ist. Und so ist es leider auch oft bei unseren Patientinnen, die sind ja oft immunsupprimiert. Das heißt, das Immunsystem arbeitet auch nicht ganz so auf Hochtouren, wie es eigentlich sollte. Entweder wegen einer Therapie, Chemotherapie, Tumortherapie oder auch einfach immer aufgrund der chronischen Erkrankung. Und das sind die häufigsten Erreger heutzutage, die Enterobakterien, also die Bakterien, die eigentlich aus dem Darm kommen, oder die Staphylokokken. Und die häufigsten Infektionsherde sind Harn- und Atemwege, also
Anwegsinfekt, Lungenentzündung,
genau.
Deswegen ist auch die Diagnostik, wenn jemand ins Krankenhaus kommt und du merkst, die Person fiebert vielleicht, ist immer, man macht einen Harnbefund und man macht ein Lungenröntgen. Das sind eigentlich so die ersten Schritte. Außer die Person sagt, ich möchte das nicht mehr. Da gibt es auch den sogenannten Vorsorgedialog in Pflegeheimen, wo manche Menschen schon sagen, okay, wenn ich eine Lungenentzündung habe, dann möchte ich, dass sie hier behandelt wird. Und wenn das hier nicht mehr möglich ist, dann möchte ich nicht ins Krankenhaus. Also auch diese Möglichkeit gibt es.
Genau, und da hast du so schön geschrieben, what gets measured, gets managed. Also man sollte sich davor überlegen, welche Diagnostik man macht, weil wenn man es dann einmal schwarz auf weiß hat, ist es ein bisschen schwieriger, etwas nicht zu behandeln. Also man sollte sich das individuelle Therapieziel immer vor Augen halten.
Blutabnahmen zum Beispiel habe ich auch oft erlebt, so am Lebensende. Man sagt eigentlich, man würde es eh nicht mehr behandeln, weil den Menschen geht es so schlecht, dann macht man aber eine Blutabnahme, dann sieht man dort desaströse Werte. Also nichts machen, was keine Konsequenz hat.
Genau, und dann gibt es natürlich auch noch virale Infektionen am Lebensende oder einfach immer. Aber auch am Lebensende gibt es virale Infektionen.
Das ganze Leben hindurch mittlerweile.
Da denke ich an so eine ganz gewöhnliche Fieberblase, die sich bei immunsupprimierten Patientinnen oft im ganzen Mund ausbreiten kann. Also so eine Herpes-Simplex-Infektion, die natürlich auch große Schmerzen verursachen kann und deshalb mit einem hohen Leidensdruck verbunden sein kann. Oder Herpes Zoster, also die Gürtelrose.
Kann auch sehr schmerzhaft sein.
Und sollte natürlich also behandelt werden, weil wir eben im palliativen Setting immer das Ziel der Symptomlinderung haben. Und da haben wir wieder im Oxford Handbook nachgelesen, was jetzt zum Beispiel die Ziele einer antimikrobiellen Therapie, also jetzt wieder weg von den viralen Infektionen, sondern hin zu den bakteriellen sind. Und da war eben die Symptomlinderung, dass man zum Beispiel eben auch durch eine Behandlung einer Lungenentzündung Fieber senken kann. Ich meine, das kann man auch anders senken, dass man auch vielleicht Schmerzen reduzieren kann, Atemnot, wenn jetzt ganz viel produktiver Schleim da ist, dann kann das natürlich auch zu Atemnot führen, auch Blutungen oder auch Delir, also so delirante Zustände können sich verstärken durch Infektionen.
Genau, es geht den Leuten dann schon oft wirklich deutlich besser, wenn sie so 2-3 Tage dann eine Therapie bekommen haben, weil halt die Keimbelastung sinkt.
Und auch so Geruchsbildung, einerseits Mundgeruch, der durch bestimmte Tumoren im HNO-Bereich entstehen kann, oder auch im Wundmanagement, wenn da so Metastasen an der Haut sind, also so Absiedelungen an der Haut von einer Tumorerkrankung, dann kann man das auch mit einem Antibiotikum nur vielleicht lokal.
Genau, Metronidazol zum Beispiel kann man so Tupfer machen. Dazu gibt's jetzt wenig wissenschaftliche Literatur, weil ich glaube, man muss halt auch kreativ sein. Und manche haben auch, das müssen wir auch noch dazu sagen, Läuse und Flöhe. Also man kann auch eine virale und eine bakterielle Infektion haben. Und für die Millionenshow die Frage, wann eigentlich das Penicillin, weil ich glaube, das ist so das geläufigste Antibiotikum, das alle kennen, entdeckt wurde. Das war 1928, Zufallsbefund durch Alexander Fleming. Wie er da irgendwelche Schimmelkulturen beobachtet hat. Und 1942 ist es dann auf den Markt gekommen. Das ist noch nicht mal 100 Jahre her.
Das stimmt. Das ist arg. Jetzt gibt es schon so viele und so viele Resistenzen. Aber deshalb machen wir jetzt auch gar nicht so viele Therapieempfehlungen, haben wir eh schon gesagt, weil es natürlich immer regional auch Resistenzbestimmungen gibt und natürlich auch, wie wir ja wissen, nehmen wir als brave Internistinnen immer, bevor wir mit einem Antibiotikum starten, eine Blutkultur
ab. Immer, das wird immer gemacht.
Sollten wir natürlich. Und deshalb wissen
wir
dann...
Nicht nur ein Paar, sondern 2 Paare. Ja.
Dann wissen wir genau, welches Antibiotikum für welchen Erreger passend ist.
Ich habe in einer Arbeit gelesen, in Palliative Care, the use of antimicrobials can be an ethical dilemma. Weil, was natürlich auch keine gute Betreuung ist in den letzten Lebenstagen, ist, wenn jemand 10.000 Therapien hat, sollte man ja eigentlich immer überlegen, ist das noch zielführend? Und was ich häufig erlebe, ist, dass man dann sein sogenanntes Time-Limited Treatment Trial macht, dass man schaut, wird die Infektion nochmal besser, ist das der Grund für die allgemeine Zustandsverschlechterung, sich das ein paar Tage anschaut und dann eine Therapiezieländerung durchführt, finde ich immer schöner als Abbruch, und das Antibiotikum wieder wegnimmt, weil sich an der Gesamtsituation nichts verbessert hat. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass schon sehr viel sehr lang gegeben wird. Ich glaube, Das sagen die Daten auch, oder?
Irgendwo habe ich das auch aufgeschrieben. Genau, 90% der hospitalisierten Patientinnen mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung haben eine Woche vor ihrem Tod eine antimikrobielle Therapie.
Ja, weil im Krankenhaus halt auch so der Duktus ist, wenn man nichts über die Vene kriegt oder nichts braucht, dann braucht man kein Krankenhaus. Und da wird halt oft, dann viel diagnostiziert und viel gemacht. Und prinzipiell ist das ja eine Errungenschaft der Menschheit, dass wir das haben. Ja, das ist ja großartig. Also können wir sehr, sehr froh sein, dass wir das haben. Dennoch heißt es nicht, dass wir damit alles erreichen können. Und deswegen finde ich das Thema Infektionen am Lebensende, wenn ich an so Palliativkongresse denke, auch oft zu wenig beleuchtet.
Genau, und es ist halt auch einfach wirklich so schwierig, finde ich, das zu erkennen, ob jetzt die Verschlechterung des allgemeinen Zustandes aufgrund der Infektion stattgefunden hat oder stattfindet. Und es kann sich ja auch mit der Verschlechterung des allgemeinen Zustandes und aufgrund der Infektion die Prognose wieder nochmal verschlechtern, ohne dass vielleicht die Ausgangsprognose vor der Infektion so dramatisch gewesen wäre.
Aber die Diagnostik wäre da so wichtig, weil du hast das gesagt, 90% mit fortgeschrittener Krebserkrankung werden eine Woche vor dem Tod behandelt. Vielleicht können wir das verlinken. JAMA 2015, das ist ja schon eine Zeit her. Nur 15% davon mit diagnostizierter Infektion, offensichtlich. Ja. Also weiß ich nicht, ob die Prozente immer so in Stein gemeißelt sind. Ja, weil oft so der Duktus sagt, na, probieren wir halt einmal. Wahnsinn, der Entzündungswert ist jetzt so explodiert. Und es gibt ja auch in der Medizin ein sogenanntes Tumor-CRP im Rahmen von Tumorerkrankungen, dass die Entzündungswerte oft hoch sind durch die Inflammation, durch die Entzündung im Körper. Da gibt es dann auch gewisse Maßnahmen, das würde jetzt zu weit führen, um das ein bisschen zu differenzieren. Ja, sorgfältige Entscheidungsfindung ist da, glaube ich, wichtig und auch mal wieder vielleicht zu überlegen, wie lang läuft denn das Medikament schon oder die medikamentöse Therapie und sollten wir das wirklich fortsetzen. Deswegen, ich stehe persönlich total drauf, aber ich glaube, das weißt du, wenn die Tage drinnen stehen, seit wann das Antibiotikum schon gegeben wird, weil sonst manchmal schaust und keiner setzt es ab, weil jeder sich denkt, okay, ist halt jetzt so, aber vielleicht manchmal schon 15 Tage und nach 7 bis 10 Tagen sollte man es ja meist ohnehin behandeln, außer es gibt einen triftigen triftigen Grund dafür.
Genau, das ist dann wieder, sind wir wieder in unserem Lieblingsgebiet, im Deep Prescribing, also dem Absetzen von unnötigen Medikamenten. Und wie du schon gesagt hast, regelmäßig reevaluieren. Aber auch, was ich auch wichtig finde, dass quasi palliativ ja nicht gleich sterbend bedeutet. Also nur weil jetzt wer palliativ ist oder DNR geschrieben oder was auch immer, also do not resuscitate, dass man nicht reanimiert, bedeutet ja nicht gleich, dass man dann noch keine Antibiotika geben soll.
Ja, für viele ist leider Diagnose. Ja,
so ein Stempel, wo ich mir denke.
Leider ist es für viele, ist ein DNR, heißt do not resuscitate, okay, Sterbekandidat in.
Eigentlich heißt es einfach nur, dass man nicht eine Herzdruckmassage durchführt.
Sollte sich nur darauf beziehen und alle anderen Maßnahmen sollte man unabhängig davon beurteilen und sogar die Guidelines zur Lungenentzündungsbehandlung sagen schon, dass es auch okay ist, in gewissen Situationen kein Antibiotikum zu geben und dass man immer auf die Begleiterkrankungen, die sogenannten Komorbiditäten schauen soll und ob dieser Mensch wirklich eine realistische Chance hat, zum Beispiel ein Krankenhaus nochmal zu verlassen. Das muss man manchmal auch im Team besprechen, wenn jemand den Menschen vielleicht kennt, weil er schon 4, 5 Mal aufgenommen war oder man sich auch die Vergangenheit anschaut, wie war es im letzten halben Jahr, wie hat es zu Hause funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie oft haben sie denn zum Beispiel ein Antibiotikum gebraucht, weil da gibt es ja auch sehr viel neue Literatur bei den Immuntherapien, dass die unkritische Gabe von Antibiotika da sehr schlecht ist, das Mikrobiom zerstört wird und dadurch dann die Prognose schlechter ist, etc. pp. Also da gibt's irrsinnig viel, wo du dich ewig vertiefen könntest. Das ist ein sehr spannendes Thema.
Ja, und das ist auch was man eben leider oft aus Zeitmangel, aber was man einfach mit dem, also aus Zeitmangel nicht durchgeführt, aber was man halt einfach wirklich ausführlich mit den Patientinnen besprechen muss, wo es eine eigentlich kommunikative Expertise braucht, dass man ja eben auch durch eine antimikrobielle Therapie, also ein Antibiotikum, oft dann ans Krankenhaus gefesselt wird, weil man eben manchmal die Sachen nur über die Vene verabreichen kann, also dass man das nur über einen venösen Zugang verabreichen kann, dass man das oft teilweise 3-mal am Tag verabreichen muss, ein Antibiotikum, und deshalb eigentlich nur sinnvoll im Krankenhaus gehandhabt werden kann.
Was eigentlich schade ist, weil es auch schon Literatur dazu gibt, dass man subkutan, zum Beispiel Ceftriaxon, Ertapenem oder Teicoplanin, subkutan geben kann, um 3 Beispiele zu nennen. Da gibt es auch eine Arbeit drüber. Die können wir auch verlinken. Das ist jetzt sicherlich nicht so, dass man, wenn man eine Arbeit irgendwo liest, sich deswegen die ganze Welt verändert. Aber ich finde, das sollte man mehr im Hinterkopf behalten, auch was mobile Palliativteams betrifft. Oder auch mal mehr beforschen, weil das beforscht irgendwie kaum jemand. Und das wäre für die Lebensqualität, glaube ich, sehr, sehr angenehm.
Und man braucht halt dann eben das mobile Palliativteam, um es verabreicht zu bekommen. Und vielleicht dann auch, weiß ich nicht, 3-mal am Tag. Das ist halt dann auch wieder ein zeitlicher Aufwand.
Gibt natürlich auch schon neue Medikamente, wo man überhaupt ambulant kommt, die dann sehr, sehr lange wirken. Da sind wir jetzt nicht die Profis, um das zu beurteilen, da tut sich irrsinnig viel in der Infektiologie, dass man auch einfach dann so Shots kriegt und da wieder nach Hause geht und dann wiederkommt. Im Palliativbereich ist das natürlich eine andere Situation, weil da ohnehin immer erst einmal die Frage ist, wo geht die Reise hin?
Ja. Und jetzt, was man noch eben, also wir haben schon gesagt, mit den Menschen sprechen, ist immer ganz gut. Und auch eine Sache, die wir auch immer ganz gerne haben, ist die Patientinnenautonomie. Also, dass eben jede medizinische Maßnahme ja zu jedem Zeitpunkt abgelehnt werden kann. Das hast du eh vorher schon kurz angesprochen mit dem Vorsorgedialog, dass man eben je nach Lebenssituation oder Phase eigentlich krank oder ja Lebensabschnitt jede Intervention ablehnen kann, und die antimikrobielle Therapie kann durchaus eine lebensverlängernde Maßnahme sein. Und dass es da eben auch viel Fingerspitzengefühl wieder braucht, um das zu besprechen. Ich meine, es gibt manche Leute, die lehnen es prinzipiell ab und sagen...
Das Recht auf Unvernunft, wenn ich jetzt sage, weiß ich nicht, meine bakterielle Lungenentzündung möchte ich mit irgendwelchen Kräutern behandelt haben, obwohl ich schon fast keine Luft mehr kriege, wird man schon versuchen zu sagen, dass das nicht so gescheit ist. Aber wenn jemand das absolut ablehnt, kann man Menschen dazu nicht zwingen. Aber umgekehrt sehe ich oft, dass Leute schon sehr oft sagen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, wäre schön, wenn ich bald sterben würde. Und das ist dann so, ja, schickt meine Psychologen vorbei in die Richtung, statt dass man mal dann in die Kurve schaut, Fieberkurve oder wie auch immer, es heißt Patientenakte, und schaut, was hat denn der Mensch alles? Und da siehst du dann oft, ui, da läuft die Ernährung, da läuft das Antibiotikum. Das heißt nicht, dass man jetzt nicht sorgfältig explorieren sollte, ob dieser Sterbewunsch wirklich in Stein gemeißelt ist, weil das ist ja oft auch ambivalent. Aber wenn jemand schon 100-mal sagt, eigentlich wäre ich froh, wenn es morgen vorbei wäre, und parallel 5 lebensverlängernde Maßnahmen hat, dann muss schon einmal irgendwer so schlau sein und sagen, wartet so schlecht, auch mal was zu ändern und nochmal ins Gespräch zu gehen. Ja, das...
Oder dass man eben auch, jetzt denke ich wieder an die COPD, dass man eben auch, wenn man schon 10-mal im Jahr ins Krankenhaus kommt mit einer Lungenentzündung, dass man das jetzt nicht in der Akutsituation, aber dass man das schon immer wieder auch mit den Patientinnen besprechen kann oder explorieren kann, ob das ob das eine große Belastung für sie ist, was wahrscheinlich schon so sein wird, und dass man einfach bespricht, wie man bei der nächsten Lungenentzündung vorgeht. Also das ist da auch andere Maßnahmen gibt, aber man muss halt immer auch die kausale Therapie der Infektion von den symptomlindernden Maßnahmen getrennt betrachten.
Ja, und auch wichtig, in der Onkologie ist es ja so üblich, da gibt es die berühmte, ich versuche jetzt, dass ich nicht den Handelsnamen sage, Piperacillin-Tazobactam-Geschichte, heißt zwar ein bisschen anders, wenn man jetzt den Handelsnamen kennt, aber dass in den Entlassungsbriefen drinnen steht, bei Fieber über 38 Grad, auch das kannst du mal fragen. Frag mal auf der Straße, was ist Fieber? Was ist Tachykardie, Bradykardie? Da kriegst du irgendwelche Antworten, egal. Also 38 Grad, gehen Sie ins Krankenhaus. Und da ist ja dann ganz klar, wenn die Polizei des Körpers in den Keller geht, zum Beispiel durch eine gegen den Tumor gerichtete Therapie, eine sogenannte Leukopenie man entwickelt, dann kann Fieber ein Notfall sein. Und da ist Feuer am Dach und da muss man dann ins Krankenhaus gehen, in die Notaufnahme. Und da gibt es dann Möglichkeiten, dass man diese Blutkörperchen wieder ein bisschen dazu anregt, dass sie nach oben kraxeln. Und parallel macht man eine antimikrobielle Therapie. Deswegen ist es so wichtig, dass man darüber aufklärt. Das ist natürlich wieder eine ganz andere Situation als einen schwerkranken, multimorbiden Menschen, zum Beispiel auch mit, wie du sagst, COPD, chronisch obstruktive Lungenerkrankung, mal keine onkologische Erkrankung. Also die Aufklärung darüber ist wichtig, eine gute Dokumentation, dass man das auch in den Entlassungsbrief reinschreibt und dass man vielleicht auch einmal reinschreibt, das Narrativ der Menschen. Wenn ein älterer Mensch vielleicht schon ganz oft gesagt hat, eigentlich würde ich lieber zu Hause sein, eigentlich zipft mich das an, dass ich ständig ins Spital gebracht werde, dass man diese Dinge vielleicht auch mehr aufgreift und mehr beschreibt. Mhm.
Ja, und jetzt vielleicht nochmal so zusammenfassend, was sind so die Herausforderungen in der Praxis? Wir müssen mit den Leuten reden. Das kann immer eine Herausforderung sein, aufgrund von Zeitmangel in diversen Ambulanzen. Dann müssen wir eben die kausale Therapie der Infektion getrennt von der Symptomlinderung betrachten. Wir dürfen bei onkologischen Erkrankungen nicht gleich das CRP, also den Entzündungswert, einfach nur therapieren. Infektionen können aber auch von Fatigue, also von dieser allgemeinen Müdigkeit, die man oft hat mit chronischen Erkrankungen, verschleiert werden. Also man merkt es dann vielleicht manchmal gar nicht so sehr. Und dann natürlich auch Nebenwirkungen im Auge haben, also zum Beispiel viele häufig angewendete Antibiotika gerne diese Clostridium difficile.
Scheißerei.
Ja, genau. Das auch sehr unangenehm sein kann, weil man das dann wieder mit einem Antibiotikum behandeln muss und das natürlich nicht dazu führt, dass sich dann der allgemeine Zustand drastisch bessert, wenn man dann nach der Infektion Durchfall hat. Und dann muss man auch noch die Interaktionen beachten. Also dass viele Antibiotika ja mit unterschiedlichsten Medikamenten, die man vielleicht im palliativen Setting verwendet, interagieren können.
Mit Schmerzmitteln ist so der Klassiker. Ramadol hat da Interaktionen. Linezolid hemmt den Serotoninabbau in Kombination mit antidepressiver Medikation. Da gibt's einige Pitfalls, die man bedenken muss. Dann zum Fentanylpflaster und zu SSRIs hat's auch was gegeben. Also, dass man da zumindest dran denkt oder klinische Pharmazeutinnen mit einbezieht, das ist extrem wertvoll und dass man auch auf die Leber- und Nierenfunktion schaut und die Dosis anpasst. Das wird ja auch häufig übersehen. Wobei die Infektiologen ja eh sagen, man muss tendenziell eher überdosieren. Ja.
Ja. Also genau auf die eingeschränkten Nieren- und Leberfunktionen achten. Und dass auch das neutropene Fieber, also wenn die weißen Blutkörperchen so niedrig sind nach einer Chemotherapie, ein onkologischer oder palliativmedizinischer Notfall ist, der relativ rasch behandelt, also innerhalb von wenigen Stunden mit Antibiotikum behandelt werden muss.
Da kann sonst wirklich der Blutdruck ziemlich schnell in den Keller gehen. Das nennt man dann Sepsis und die Leute verfallen so richtig. Also es ist echt ein spannendes Thema und ich finde, wir sollten das mehr in Fortbildungen integrieren, in Palliativkongresse integrieren und da mehr Bewusstsein und Wissen darüber schaffen, weil es sind immer wieder dieselben großen Themen, Schmerz, Atem und Übelkeit, Infektionen, zu selten. Und ein spannendes Thema, weil es auch so viele Menschen betrifft. Ich glaube, 60% der Menschen, die bei uns liegen, haben wirklich tatsächlich auch schon klinisch relevante Infektionen. Also ich habe jetzt keine, das ist so aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl heraus, aber es sind viele oder zumindest die Hälfte, würde ich sagen. Ja.
Und was halt einfach wieder das Wichtigste ist, dass man jede Situation regelmäßig reevaluiert und auch die Indikation regelmäßig überlegt. Und nur weil man halt begonnen hat mit einer Therapie, heißt es ja nicht, dass man sie fortführen muss, weil man merkt, dass sie nicht zielführend ist. Also dass man dann einfach das Therapieziel ändert. Fällt dir noch was ein zu Infektionen oder haben wir alles
gesagt? Nie alles gesagt. Ich glaube, das geht gar nicht. Was mir vielleicht noch einfällt, ist, dass es in Krankenhäusern schon dieses Antibiotic Stewardship gibt, dass man wirklich schaut, dass man mit den richtigen Mitteln behandelt, damit nicht Resistenzen gebildet werden und dass das ein Thema ist. Ich habe gelesen, so ähnlich wie der Klimawandel, also richtig relevant für die Zukunft. Ich glaube, auch in Österreich werden immer weniger Antibiotika produziert. Und wir können dankbar sein, dass wir so eine gute medizinische Versorgung haben. Trotzdem müssen wir auch wieder sagen, die Fortschritte in der Medizin sind ungeheuer. Man ist sich seines Todes nicht mehr sicher. Das passt zu dem Thema, glaube ich, auch ganz gut. Also, wenn am Lebensende alle Leute ein Antibiotikum haben, das ist sicher auch nicht gut. Und das sollten wir auch darauf achten.
Das habe ich auch schön gefunden. Im Oxford Handbook steht auch Lebensverlängerung ja, aber Sterbeverlängerung nein.
Ja,
das habe ich sehr
gutes Schlusswort.
Ja. Gut gefunden. Gut, bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba.